Look at this.
That is amazing.
Thomas Wade with a steal.
The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.
Hallo und willkommen zu GutNext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit dem Fragen-Podcast. Ich glaube, es ist Samstag. Also hier zumindest ist Samstag. Beugt es vielleicht sogar schon Sonntag, wenn ihr das hört. Ich bin noch in Los Angeles, deswegen diese Woche alles ein bisschen wilder, was den Ablauf angeht. Aber natürlich wird trotzdem das Ganze hier präsentiert von einer Firma, die sogar hier in Kalifornien, in San Diego, beheimatet ist. Die Rede ist natürlich von manscaped.com und den Produkten, die mich auch auf diesen langen Reisen begleiten, aber die auch zu Hause. Ja, zum Beispiel den Lawnmower 5.0, der wird heute, Full Disclosure, gleich nochmal zum Einsatz kommen. Nicht, was ihr jetzt denkt, sondern einfach, bevor ich heute in die Arena gehe, da muss ich mal räuspern, muss hier oben mal ein bisschen Kahlschlag gemacht werden. Ne? Also gestern war ich ja auf dem Freiplatz hier in Venice unterwegs. Auch da hat man wieder gesehen, Körperkult hier in Kalifornien, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und auch wenn ich nicht denke, dass ich da mitspielen kann, gewisses Grundmaß, dass man sich wohlfühlt, das ist mir wichtig. Und bei mir ist es wirklich so mittlerweile, wenn ich am Kopf irgendwie, weiß nicht, wenn die Haare auch nur einen halben Zentimeter raussprießen, denke ich schon, ich bin ein langhaariger Bombenleger. Von daher, da gehe ich heute nochmal ran, weil den Dean treffe ich ja auch heute wieder in der Arena. Heute die Clippers zum ersten Mal gegen die Bulls. Mal schauen, was dabei rauskommt. Was abkommt, sind immer die Haare. Da hilft mir der Lawnmower 5.0. Ein bisschen den Bart noch mit dem Beardhatcher trimmen. Und dann geht's dann auch gleich los, wenn ihr denkt, okay, ich gehe zwar nicht zu den Clippers, aber irgendwie so ein bisschen Haare schneiden, würde ich auch mal ganz gerne selber versuchen. Ja, kein Problem. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt bei euch am Ende, aber könnt's gerne probieren. Und zwar mit den Produkten von Manscaped. Und wenn ihr auf manscaped.com geht, mit dem Code NEXT20, NEXXT20, gibt's 20% auf alles. Free Shipping. Und was vergesse ich immer noch? Free Shipping, 30 Tage Geld zurück Garantie, wenn es dann doch nicht passt. Ne? Aber kommen wir zu euren Fragen. Und die erste kommt von DDD, der wissen möchte, Boston, also die Celtics, haben heute Nacht, schon ein paar Tage her, gegen Denver verloren. Und damit gegen den, vielleicht also gegen einen, wenn nicht den, Titelfavoriten aus dem Westen verloren. Eigentlich keine schlechte Teamleistung, aber ein Tatum mit einer Subpar-Performance, also er hat nicht quasi Sets aufgelegt, die er sonst so bringt. Man hat oft das Gefühl, dass Boston sich selbst im Weg steht. Plakativ schlagen sie sich selbst. Wir haben das Spiel gesehen, wir hatten ja so einen gemeinsamen Abend, einen Mannschaftsabend habe ich ihn genannt, mit den 30 Leuten, die dabei waren oder dabei sind auf dem Trip hier. Wir hatten uns hier quasi das Hotelrestaurant, was es hier gibt, wurde für uns so ein bisschen abgesperrt, zumindest der Barbereich. Da hatten wir dann drei Fernseher, auf zwei, glaube ich, lief dann das Spiel. Und wir haben uns unterhalten und ein bisschen nebenbei das Spiel geguckt und dann am Ende natürlich sehr genau hingeguckt, weil das war eine sehr spannende, auch aufschlussreiche und auch spektakuläre Schlussphase. Die Dunks von Aaron Gordon, die sollte man sich auf jeden Fall nochmal angucken und vor allem auch das, was Nikola Jokic da gemacht hat. Und deshalb würde ich schon mal also einen Teil der Frage hier wirklich rauswerfen wollen, dieses, sie stehen sich selbst im Weg, deswegen haben sie das Spiel verloren, die schlagen sich selbst. Naja, sie haben den Meister gespielt und der Meister war gut aufgelegt. Nikola Jokic auf absolutem Top-Niveau, ist ja auch schon länger unterwegs. Sie haben ihn auch hier in LA ja live gesehen. Also wenn man gegen die verliert, da sollte man jetzt nicht davon sprechen, dass irgendein Team sich selber geschlagen hat. Sicherlich kann das immer passieren, aber wenn Denver so spielt, wie Denver gespielt hat, ja, dann gibt es auch wenig Teams, die, wenn sie ihren besten Basketball spielen, die schlagen. Und an dem Abend, jetzt muss man sagen, einige Celtics haben den Sahnetag erwischt, vor allem natürlich Jaylen Brown, überragend gespielt, auch Kristaps Porzingis, sehr, sehr gut. Aber natürlich für jeden, sagen wir, Klatschdreier, den Jrue Holiday auch dann getroffen hat am Ende, auch sehr wichtig. Bei Jason Tatum lief es halt nicht. Und das haben wir schon öfter mal gesehen. Und natürlich wurden dann hier auch direkt auf ESPN und so die Rufe laut oder die Fragen laut. Naja, also Jason Tatum, da fehlt das dann vielleicht doch wieder, ne, bei solchen Spielen. Auf der anderen Seite haben wir vergangenes Jahr auch in den Playoffs, zum Beispiel gegen Philly, auch wenn da nicht alles Gold war, aber auch erlebt, dass er natürlich schon durchaus übernehmen kann. Aber das sind natürlich die Fragen, die man an Boston jetzt noch hat, weil man bei Boston natürlich jetzt die tolle reguläre Saison sieht, aber eben auch weiß, was davor schon in den Playoffs passiert ist. Dass man zum Beispiel gegen Miami das eben nicht gebogen bekommen hat. Und deshalb, natürlich, muss man in Boston auch vielleicht so die ganze Truppe mit Coach Mazzulla so ein bisschen in Sippenhaft nehmen und sagen, naja, bis ihr uns das nicht gezeigt habt, könnt ihr die beste reguläre Saison aller Zeiten spielen. So richtiges Vertrauen werden wir euch erst entgegenbringen, wenn ihr Playoff-Serien gewinnt gegen gute Teams, sprich ab Conference Finals, Finals. Ist unfair, aber es ist ein Status, den sich Boston einfach erarbeitet hat über die letzten Jahre. Und den Status kriegst du ja nicht einfach so, dass man sagt, hey, ihr seid eine tolle Mannschaft, aber wir wollen erst mal sehen. Von daher, dieses selbst im Weg stehen, was man ja gerade vergangenes Jahr immer wieder definiert hat mit, naja, die nehmen halt viel zu viele Dreier und die gehen zu wenig zum Korb, wenn es drauf ankommt. Die haben vielleicht manchmal nicht das richtige Gefühl so für den Rhythmus im Spiel oder was überhaupt gebraucht ist in dem Spiel. Würde ich jetzt nicht unbedingt, allerdings muss ich auch sagen, wir haben es ja nebenbei geguckt, das Spiel, aber die Crunch-Time dann schon genau. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt jetzt der Grund, warum man gegen Denver verloren hat, weil da war einfach ein Jokic, der war überragend. Jokic ist momentan einfach an einem Punkt. Das müsste man wahrscheinlich mal in einem Video erklären. Ich erkläre es mal, ich versuche es mal. Ich hoffe, dass es plakativ noch rüberkommt. Wenn du ihm den Ball an Lopus gibst, und das passiert ja dann oft in diesen Crunch-Time-Situationen, passiert natürlich auch sonst, aber Crunch-Time war das klar zu sehen. Und du hast ihn dann gegen Kristaps Porzingis. Natürlich, wenn es gut läuft, kriegst du ihn vorher in ein anderes Matchup. Da laufen dann noch zwei Screens vorher. Aber sagen wir, er kriegt ihn gegen Kristaps Porzingis und man denkt, na gut, das ist ja eigentlich ein guter Verteidiger, 2,20. Gegen den dürfte er jetzt ja nicht unbedingt super easy haben zu scoren. Dem ist jetzt aber einfach nicht so, weil die große, große Qualität natürlich von Jokic, einer seiner großen Qualitäten ist, dass er eben auch selber bei 2,13 ist, dass er eine kranke Fußarbeit hat, noch krankeres Ballgefühl und dass er einfach selbst gegen den Verteidiger mit so einer Länge, wie die Porzingis halt mitbringt, hingehen kann in Low Post und dann bittet er ihm da zum Tanz. Und wenn du keine Hilfe schickst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jokic scored, sehr hoch. So. Die Folge ist dann natürlich, okay, dann lass uns auch Hilfe schicken. Vor allem, wenn er einfach viel spinnt und so, er macht ja viele Bewegungen dann in eine Richtung, dann geht es in die andere. Wenn er in die andere Richtung geht, dann sei da oder komm vielleicht auch von der Blindside, also von der Seite, wo er gerade nicht hinguckt, überrasche ihn da. Da kommt aber dann sehr erschwerend hinzu, dass Jokic trotzdem sieht, wo die Hilfe herkommt, das auch schon antizipiert und dann eben nicht einfach irgendwas dann alleine regeln muss, sondern, wenn wir bei Aaron Gordon sind, er dann einen Spieler hat, der einfach ein sehr, sehr gutes Gespür hat, und das sind natürlich auch Automatismen, die dann greifen und Sachen, die einstudiert sind, der sich dann natürlich so positioniert, dass sein Verteidiger derjenige ist, der helfen soll und auch wird. Und dann Aaron Gordon natürlich ein Athlet ist, der, wenn ihr den Tipp-Dunk gesehen habt, ob ihr den Alley-Oop-Dunk gesehen habt übers Brett, oder ob die Alley-Oops, die Jokic ihm so auch schmeißt, der einfach dann im Ring, also rund in Ringnähe unterwegs ist und dann diese Pässe bekommt. Und selbst wenn du da noch reinhilfst, was natürlich sehr, sehr schwierig ist als Defensive, weil diese Wege so kurz sind da in der Zone, dann stehen draußen eben Dreierschützen, die einfach ja auch sehr, sehr sicher dann verwandeln. Also das ist halt eine Mammutaufgabe. Und Boston hat das da am Ende nicht gelöst bekommen. Und deswegen hat man auch dieses Spiel verloren. Natürlich muss man über Tatum sprechen. Das ist auffällig, das ist sicherlich auch ein Thema bei den Fans hier drüben. Aber dass sie sich jetzt im Weg stehen als Mannschaft, würde ich eigentlich nicht sagen. Sondern man muss mal gucken, jetzt genauer hinschauen, was ist eigentlich mit Tatum? Joe Mazzulla hat natürlich eine Menge auch zu beweisen. Kann er dann einen Gameplan mit seinem Stab sich ausdenken, der dann besser hilft? Auf jeden Fall haben die Celtics hier einen gewissen Schlag wegbekommen, die letzten paar Partien, weil sie dann ja auch mit verwundbar schienen. Aber weiterhin, ich habe gestern ja auch die Bucks hier gesehen, man sieht schon, sind auf einem guten Weg, aber haben auch die Lakers dann verloren am Ende mit einem überragenden D'Angelo Russell. Man sieht schon, dass die Bucks auf dem Weg sind, aber längst nicht so stabil wie Boston oder halt Denver. Also da die müssen noch einen unglaublichen Weg zurücklegen, bis es dann in die Playoffs geht. Also Boston, lange Antwort, standen sich nicht unbedingt selbst im Weg, aber man erwartet natürlich auf dem Niveau, auf dem sie sind, noch diese kleinen, sich einprozentigen Fortschritte, dass sie dann wirklich auch dieses Label Titelfavorit tragen, ohne dass man immer hinten anfügt. Aber warten wir es ab. Aber das wird sehr, sehr spannend im entweder im Osten in den Conference Finals oder dann in den NBA Finals. Milli hat auch noch eine Frage zu Celtics. Ist Jason Tatum auf einem Level mit Nikola Jokic? Wenn nein, ist es ein Problem für die Celtics, dass sie nicht so einen unvermeidbaren Spieler haben. Also er ist nicht auf dem Level für Nikola Jokic. Ich würde momentan sagen, dass wir in der NBA oder sogar im Weltbasketball, ich überlege gerade, ich glaube, wir haben keinen Spieler auf dem Level. Ich denke, also mit dem Level meine ich jetzt einen Spieler, wo ich sage, also ich wüsste jetzt nicht unbedingt, wo da jetzt die Riesenschwäche ist. Klar, defensiv kann man immer was finden, was man kritisiert, aber es ist ja nicht so, dass es jetzt nicht läuft defensiv bei den Nuggets in Top 10, wenn ich jetzt die aktuellen Zahlen nicht falsch im Kopf habe. Er steht da, wo er stehen muss, und vorne ist er einfach ein absoluter Kontrollator, der, wo man auch an den Punkt kommt bei ihm, wo man sagt, okay, ist eigentlich egal, was wir machen, der kriegt trotzdem was, was er will. Also es ist schon verrückt. Und auf dem Level ist natürlich Tatum nicht. Das haben wir ja unter anderem auch in diesem Spiel gesehen. Doncic, würde ich sagen, ist relativ nah dran, was so diese totale Kontrolle angeht. Obwohl ich bei Doncic, ich habe auch das Spiel gegen, ich glaube es war gegen Cleveland, ne? Oder gegen Miami, habe ich noch gesehen. Was schon auffällt, der Unterschied zwischen Doncic und Jokic, ist einfach auch die Touchzeit, also wie lange der Ball in der Hand ist bei dem jeweiligen Spieler. Klar gibt es Ballbesitze, gerade auch in der Crunch-Time gegen Boston, wo Jokic einfach sehr lange den Ball in der Hand hatte, war beide Sachen vorbereitet und dann geht's los. Aber in der Regel muss man sagen, die Unterschiede sind schon eklatant. Also der Ball ist viel, viel länger in der Hand von Doncic und vier Mann stehen rum. Und das sieht man bei Denver dann nur punktuell. Also es ist mehr Bewegung drin, es sind mehr Leute involviert. Und auch Luka ist auf eine gewisse Art und Weise unvermeidbar, aber das ist dann irgendwie bei Jokic nochmal so nicht mal ein halbes, ein Drittel Level mehr. Wer ist noch auf dem Level? Ich meine, Embiid kann es sein, aber Embiid ist eigentlich nicht der Playmaker, wo das dieses Jahr ein bisschen anders läuft bei den Sixers, seit Nick Nurse da ist, aber ist auch verletzt, von daher können wir erstmal jetzt rausnehmen. Shergic Alexander ist natürlich wahnsinnig gut, Anthony Edwards ist wahnsinnig gut, aber die haben einfach nicht diese Komponente, dass man einfach weiß, die scoren jedes Mal 1 gegen 1, wenn du nicht Hilfe schickst. Die können solche Phasen haben, aber dadurch, dass die kleinere Spieler sind, ist es für sie einfach sehr, sehr schwer, so einen Status zu erreichen in dieser Hinsicht Unvermeidbarkeit, wie das bei Jokic der Fall ist. Und dann auch noch das Playmaking daraus. Also da ist ja schon vorneweg. Also momentan, ich will jetzt auch hier nicht auf einen Schlag die MVP-Diskussion beenden hier. Ihr wisst, ich führe die ungern während der regulären Saison. Aber mir fällt kein Szenario ein, außer er entscheidet sich, morgen aufzuhören und nur noch im Sulki irgendwie mit Pferden im Kreis zu laufen. Mir fällt kein Szenario ein, dass dahin führt, dass Nikola Jokic nicht MVP wird dieses Jahr. Also wirklich nicht. Also ich wüsste nicht, wie man... Ich will nicht sagen, bei klarem Menschenverstand, aber ich wüsste nicht, wie man, wenn man da drauf schaut und jetzt keine großartige Agenda hat und sich nüchtern alles anguckt, wie man zum Schluss kommen könnte, dass das jetzt nicht Jokic MVP ist. Das Rennen ist für mich gelaufen, ehrlich gesagt. Aber egal. Zurück zu Tatum. Nee, er ist nicht auf dem Level. Ich denke, bei ihm muss man immer die Frage stellen, geht er vielleicht manchmal den Weg des geringsten Widerstandes noch zu oft, also geht er zu oft dann halt in seinen Wurf, muss er nicht ein bisschen mehr Bullyball spielen. Das ist aber auch so eine sehr oldschoolige Ansicht. Manchmal tappe ich auch in diese Falle immer noch, dass man das eher so denkt, weil man es selber so beigebracht bekommen hat über Jahrzehnte, aber ich würde bei ihm schon wünschen, oder von Joe Mazzulla wünschen, dass ich ihn mehr in die Situation bringe, wenn ihr euch hier erinnert, in eine Situation Ende gegen Cleveland. Ich glaube, da hätte man was anderes machen können, als das, was die Celtics da gemacht haben. Und da finde ich, wird es manchmal auch ein bisschen sehr simpel und sehr vorausschaubar bei Jason Tatum. Aber auch, da muss man sagen, er ist ja noch ein relativ junger Spieler. Das sind halt Raps, die du nicht, also Wiederholungen, die du nicht in einer Saison kriegst und die nicht 100 Wiederholungen in solchen Crunch-Time-Situationen und dann hast du danach drauf, was du machen willst, sondern das musst du halt über Jahre dir aneignen, du musst gut gecoacht sein. Und die Klatschstatistiken wurden hier auch Statistisch, habe ich gesagt. Naja, die Klatschzahlen wurden hier auch rauf und runter dekliniert, wie schlecht die doch wieder sind von ihm dieses Jahr. Das ist dann auch schwer, weil es eine small sample size ist, aber ich finde, das zeigt schon in eine Richtung, da würde man sich mehr wünschen. Und natürlich ist es ein Vorteil, wenn du einen Spieler hast wie Jokic, aber nur eine Mannschaft hat jemanden wie Jokic. Von daher ist es eigentlich kein Problem für die Celtics, sondern es ist man hat eben nur diesen einen Spieler, der da einen anderen ein bisschen von wegläuft. Man muss eben sehen, wie man den Hochkaräter, den hochveranlagten Basketballer, den man da hat, der in der MVP-Konversation dabei ist, wie man den am besten einsetzt. Das ist die Aufgabe. Pö fragt, Karl Anthony Towns fällt wohl für den Rest der regulären Saison aus, wird sich seiner Meinung nach auch Auswirkungen auf die Playoffs haben, insbesondere in Sachen Minuten, Rotationen, Seeding und Karl Anthony Towns Performance auf dem Feld. Also das Allgemeine, was man jetzt hier lesen kann, ist, ich glaube, The Athletic hat berichtet, dass es ein Meniskusriss sein soll im Knie, dass er zurückerwartet wird früh in den Western Conference Playoffs, war heute zu lesen. Das kann natürlich viel bedeuten, allerdings würde ich sagen, früh würde ich davon ausgehen, in der ersten Playoff-Runde. Und das geht ja ungefähr Hand in Hand mit dem, was man jetzt so auch lesen konnte, dass man sagt, in 4 Wochen gucken wir nochmal drauf. It's gonna be re-evaluated in 4 weeks. Okay. In 4 Wochen wäre der, sagen wir jetzt, Stand heute, der 9.10. April. Eine Woche später fangen die Playoffs an. Bei einem schwereren Spieler, wie er ist, ein längerer Spieler, das gleiche habe ich auch schon bei Embiid gesagt, kann man nicht davon ausgehen, dass der dann nach 4 Wochen wieder bei so einer Verletzung 100%ig fit ist. Weil nur mit Meniskus, da kannst du einfach nicht viel machen. Du kannst eventuell natürlich dann irgendwann arbeiten, also schon am Herz-Kreislauf-System, also an der Fitness, aber dann musst du natürlich aufpassen, dass die Belastung am Knie einfach sich sehr in Grenzen hält. Ne? So Basketball-Drills sind da erstmal gar nicht drin. Von daher würde ich sagen, wenn er, sagen wir mal, kommt sich zu Spiel 3, 4 in der ersten Runde zurück, was ich so halbwegs realistisch finden würde, dann kann man nicht erwarten, dass der direkt 40 Minuten, 35 Minuten geht, sondern dass der wahrscheinlich eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht. Ne? Aber es ist schwer zu sagen, wenn man nicht weiß, wo genau der Riss ist im Meniskus, wie groß der Riss jetzt war. Das habe ich aber bei Embiid ja auch schon alles erzählt. Das ist immer ein bisschen schwierig, das dann so zu beziffern, aber ich würde klar davon ausgehen, dass er nicht direkt bei 100% ist. Die gute Nachricht für Minnesota ist natürlich, naja, sie haben ja große Spieler. Sie haben immer noch Gobert, der startet jetzt neben Kyle Anderson, der reingerückt ist in die erste 5, wenn ich nicht ganz falsch liege. Nas Reed kommt von der Bank. Von daher ist nicht so, dass man jetzt denkt, oh Gott, wo kriegen wir jetzt noch einen Big Man her? Wir holen noch einen von der Resterampe schnell rein, damit wir überhaupt jemanden haben, der reboundet hier. So ist es nicht, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist natürlich, naja, also neben Anthony Edwards hast du jetzt aber keinen, wo du sagst, das ist jetzt ein Walking Bucket, der holt uns die Körbe hier. Und bei Cat ist ja das cool, dass er Dreier werfen kann, aber auch posten, so ein bisschen so ein weirdes Game hat. Er ist nicht immer höchstgradig seriös in dem, was er macht, vorne wie hinten, aber das ist okay, weil er dir immer auch die Punkte gibt. Und wenn er dabei ist, ne, diese Fragen, die man oft noch so stellt, okay, also stehen die sich jetzt nicht im Weg mit den beiden großen Spielern und Anthony Edwards, der ja mehr über den Speed kommt und so. Die Frage stellt sich halt nicht, weil Cat ja auch an der Dreierlinie steht und da einmal hochprozentig trifft. Ich meine, er hat selber gesagt, er ist der beste Dreierwerfende Big Man aller Zeiten. Naja. Jedenfalls, wenn er jetzt fehlt, dann fehlt diese Komponente natürlich, klar. Offensiv haben sie dann sicherlich ein paar Probleme. Defensiv, denke ich, fangen sie das halbwegs auf. Je nachdem, wie sich jetzt dieses Rennen, was ja extrem eng ist, auch auf Platz 1, 2, 3 im Westen ausgestaltet, muss man mal sehen, wo sie am Ende landen. Ich glaube, man ist jetzt nicht ein Hater, wenn man sagt, naja, man kann jetzt schon erwarten, dass vielleicht die Timberwolves dann Platz 3 dann in die Playoffs gehen. Ansonsten ist natürlich da im Westen auch alles total eng, deswegen müssen wir jetzt nicht spekulieren, wer jetzt gegen wen in der ersten Runde antreten muss. Aber wenn du jetzt heute da bist, Dritter, dann spielst du gegen Phoenix. Allerdings, wie gesagt, ne, von New Orleans 38 Siege bis zu den, ja, bis nehmen wir mal Golden State mit 33 Siegen. 5 Siege bei den, ja, was haben wir denn, knapp 20 Spiele, ein bisschen weniger, die noch übrig sind. Da kann auch alles passieren. Die Clippers, könnten die eventuell noch Minnesota kassieren? Bei denen läuft es auch nicht so wirklich gut. Also ich denke mal, die vorne, die drei werden so bleiben. Und dann würde ich heute tippen, Denver, Oklahoma City und dann Minnesota, die Reihenfolge. Aber ob die jetzt als Dritter
gegen Phoenix spielst oder Sacramento oder New Orleans oder Dallas oder LA oder Golden State oder als Zweiter, ist im Endeffekt wahrscheinlich auch egal. Also ne, du musst ja eh gucken, dass du dann ein Team schlägst, wo du eigentlich Favorit bist. Wenn Cat zurückkommt, kann das natürlich ein bisschen Problematik bringen, wenn er zurückkommt, nicht ganz der Alte ist. Das müssen wir einfach abwarten, das können wir jetzt schlecht sagen. Rotation, klar, die wird anders sein, wenn er fehlt. Wenn er dabei ist, muss man abwarten, wie viele Minuten er wirklich auf hohem Niveau gehen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, Minnesota muss natürlich irgendwie schauen, wo sie die Punkte herbekommen, ob die jetzt Edwards liefern kann, ob Reed mehr macht. Aber ich würde mich festlegen wollen, dass wenn Karl-Anthony Towns entweder gar nicht spielt oder sich 2-3 Spiele verpasst, dann kann das gut sein, dass Minnesota sogar in der ersten Runde, obwohl sie das höher gesetzte Team sind, Außenseiter sind. Weil das ist so eng beisammen, auch wenn die drei Teams, die ich genannt habe, vorne weglaufen. Wenn du einen deiner zwei besten Spieler, und das würde ich zwar mal sagen, dass Karl-Anthony Towns ist, bei den Timberwolves verlierst vor den Playoffs in dieser engen Conference, dann würde ich sagen, selbst wenn das nur für 2-3 Spiele dann ist in so einer Serie, dann würde ich auch davon ausgehen, dass du diese Serie verlierst. Aber wir müssen abwarten, ne? Matchups, was passiert sonst noch mit Verletzungen? Aber das ist natürlich ein Schlag ins Kontor für die Timberwolves. Steph fragt, ich habe das Gefühl, dass die New Orleans Pelicans manchmal etwas unter dem Radar bleiben. Die Mannschaft performt gut und Zion Williamson scheint endlich, Klammer auf hoffentlich, Klammer zu, fit zu bleiben. Was traust du dem Team noch für die Saison zu? Und was vielleicht die nächsten 1-2 Jahre? Ich glaube, die nächsten 1-2 Jahre müssen wir nicht drüber reden, weil das ist in der NBA, das ist ja eine Ewigkeit. Und sie haben auch ein paar Spieler, wo ein paar Fragezeichen sind, da stehen. Ich glaube, Valanciunas, ich gucke es mal kurz nach, aber ich glaube, der wird Free Agent, wenn ich nicht ganz falsch liege. Da muss man ja abwarten, wie das dann passiert, wenn sie nicht schon verlängert haben. Nee, genau, er wird Free Agent, genau. Dann McCollum hat noch 2 Jahre, aber ist eben auch schon ein bisschen älter. Man sieht auch, glaube ich, schon so ein bisschen, dass es da also es wird nicht besser, natürlich, ne, gerade auch defensiv, obwohl ich immer noch ein riesen Fan von seinem Spiel bin, weil er einfach so smooth ist und so technisch toll ausgebildet. Zion ist fit, ja, ist der Topscorer der Mannschaft, wo zuletzt Brandon Ingram natürlich ja für die Highlights gesorgt hat. Aber Zion, ich glaube, ich werde auch nicht mehr warm mit seinem Spiel. Reboundet quasi nicht, ne? Haben wir letzte Woche, glaube ich, schon mal zumindest 6 Rebounds. Klar, die Assists. Die haben als Team tolle Jungs auf dem Flügel mit 3D, mit Herb Jones und mit Trey Murphy. Aber ich weiß nicht. Ich traue denen viel zu, einfach weil das eine Truppe ist, die ich denke, die sind gut gecoacht. Da passt vieles gut zusammen. Sie haben eben so eine weirde Körperlichkeit, die andere Teams nicht mitbringen. Das hat natürlich viel auch mit Zion zu tun. Point Zion ist ja irgendwie auch real. Wenn man aber sieht, dass jetzt Ingram die meisten Assists hat mit 5,2 Zion, 5,2 Zion dahinter, 4,4 McCollum. Vielleicht so einen richtigen Ballhändler, Playmaker. Ist vielleicht in den Playoffs auch gar nicht so schlecht. Am Ende weiß ich halt nicht. Und das ist für mich das Überraschende gewesen, als ich letztens nochmal auf die Zahlen von ihnen geguckt habe. Weil die sind defensiv, ich habe es gerade nochmal aufgerufen, 6. momentan. Und dann denke ich so, krass, das hätte ich nicht so auf dem Schirm, dass sie so gut halt sind. In dem Net-Rating sind sie 4. Weil ich irgendwie immer im Kopf habe, also ich glaube, wenn man die defensiv attackiert, oder wenn man, ne, natürlich attackiert man die, wenn man im 1-2-Angriff spielt, aber ich glaube einfach, man kann Zion da schon so ein bisschen in Probleme bringen. Aber vielleicht glaube ich da einfach nicht dran. Aber wahrscheinlich ist Stephs Frage auch genau für mich gedacht. Vielleicht schätze ich die einfach auch, was ihre Defense so angeht. Also ich bin sehr gespannt. Ich denke, sie sind ein weirdes körperliches Team, was anderen Mannschaften echt Probleme bereiten kann. Ich denke aber, sie haben so ein paar defensive angreifbare Stellen, eben auch McCollum und eben auch Williamson, wo ich mir schon vorstellen kann, dass in der Playoff-Serie man da mehr noch den Finger in die Wunde legen kann. Da bin ich gespannt, wie sie darauf reagieren. Aber ja, das ist eine Truppe, wo man sich vielleicht wundern wird, oh scheiße, jetzt haben die, wie ich eben schon mal gesagt habe, vielleicht gegen Minnesota gespielt. Aber vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht gegen Oklahoma City und auf einmal sind die aber in Runde 2. Ne? Also ich, ja, da sollte man drauf gucken. Aber dass sie nicht unter dem Radar fliegen, ist eigentlich klar. Ich meine, die News machen die Teams, die im Play-in stehen, ehrlich gesagt. Ne, LA und Golden State, da ist das, die laufen ja rauf und runter bei ESPN und so. Dann hast du die Teams, die oben stehen, die jungen Teams in New Orleans. Tja, die sind so ein bisschen, oder die jungen Teams und Denver. Und New Orleans wird so ein bisschen vergessen, auch weil sie nicht die Highlight produzieren dieses Jahr. Jasper fragt, in Podcasts und Artikeln werden Trades oft wegen der nicht passenden Timeline kritisiert. Klammer auf, neuer Star ist älter als Star, der schon im Kader ist, zum Beispiel Halliburton, Siakam, Klammer zu. Gute Teams der letzten Jahre haben sich daran selten gestört. Booker und Paul, Butler und Bam, die Celtics seit 2018. Wie wichtig ist es wirklich, dass die Stars gleichzeitig in ihrer besten Zeit sind beim Zusammenstellen eines Favoriten? Es kommt ein bisschen darauf an, natürlich, wie unterschiedlich das Alter der jeweiligen Akteure ist. Ich rufe gerade mal nebenbei die Celtics auf, die Pacers auf, um das auch mal in dem Fall zu illustrieren. Also bei den Pacers, wenn wir jetzt sagen, okay, Siakam ist, glaube ich, 29 und Halliburton ist 23. Das ist ein 6 Jahre Unterschied. Und wenn man jetzt davon ausgeht, Siakam, der wird dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, 4-5-Jahres-Vertrag kriegen. Wahrscheinlich, wenn sich die Pacers das aussuchen könnten, eher kürzer. Aber das ist im Endeffekt diese 6 Jahre, das finde ich noch vollkommen okayer Zeitraum. Also wenn man davon ausgeht, dass Siakam jetzt ja nicht unbedingt total über die Athletik kommt, dass man ausgehen kann, dass heutzutage Karrieren von solchen Spielern wie ihm und wie gesagt, die körperlich eine gewisse Länge haben, auf einmal auch seinen Dreier trifft, da würde ich es aber auch jetzt nicht unbedingt Haus und Hof drauf verwetten, dass das jetzt jedes Jahr so sein wird. Aber ne, wenn man sagt, okay, das, was er bringt, auch defensiv, da kann man sich schon vorstellen, dass es die nächsten, sagen wir mal, 4 Jahre einfach noch auf dem ungefähr dem gleichen Niveau ist wie jetzt. Dann hätte ich kein Problem damit zu sagen, okay, dann selbst wenn der 34 ist, jetzt in 4 Jahren und Halliburton 27, kann das sein, dass Siakam dann schon aus seiner Prime so ein bisschen rausfällt, natürlich. Aber das wäre mir dann in dem Fall relativ egal, wenn das von den Finanzen noch halbwegs passt. Das ist natürlich ein bisschen so der Kicker, ne? Also will er jetzt einen Max-Deal haben, wäre auch mit weniger zufrieden. Er ist jetzt ja kein, glaube ich, kein Supermax-Spieler. Ne? Also das sind so Fragen, die man sich natürlich dann stellen muss, nochmal on top. Aber wenn es jetzt rein darum geht, sportlich passt das dann, hätte ich in dem Fall kein Problem. Wer ist Siakam jetzt allerdings schon, sagen wir mal, 32, 33, dann würde ich nicht da denken, dass es eine tolle Idee ist, wenn er 10 Jahre älter ist, den jetzt zu holen, weil da vielleicht die Prime jetzt noch 1-2 Jahre andauert, wenn überhaupt. Und in der Zeit wären die Pacers sicherlich auch nicht an dem Punkt, wo man denkt, jetzt können die Meister werden. Denn das muss man immer auch, finde ich, sehr individuell auf die Teams abgestimmt sehen. Also ist eine Mannschaft jetzt ein Spieler davon entfernt, Meister zu werden vielleicht, oder zumindest da eine große Rolle mitzuspielen. Ist ein Team jetzt im Neuaufbau, fängt man gerade erst an. Ne, auch die Beispiele hier in der Frage selbst, ne, also zum Beispiel jetzt Booker und Paul, naja, ne, wie gesagt, das war ja, da ging es ja darum wirklich, dass man diesen nächsten Schritt halt macht. Butler und Bam, wüsste ich jetzt auch gar nicht, warte mal, wie weit sind die denn eigentlich auseinander? Aber da ging es ja auch darum, also Miami, wir brauchen irgendwie einen Star, dann ist ihnen ja Butler damals ein bisschen in die Hände gefallen. Und Butler ist, wartet mal, Adebayo 26, Butler ist 34 mittlerweile. Ne? Allerdings kann man bei Jimmy Butler jetzt auch nicht sagen, dass er irgendwie gerade schon bei raus aus seiner besten Zeit ist. Die scheint ja irgendwie noch ein bisschen länger zu brauchen. Also von daher, man muss immer die einzelne Situation betrachten von den beiden Akteuren, von der Mannschaft, wo die gerade steht und ob so ein Team natürlich auch in der Lage ist, überhaupt irgendwelche Stars sich zu holen. Jahr für Jahr, die meisten ja allerdings nicht, einfach nicht. Und nicht in der Prime, man sollte nicht davon sprechen, nach dem Motto, dass es nur 3 Phasen gibt, was ich, also die ersten 1, 2, 3 Jahre, wo Spieler ankommen, dann, was ich, 5 Jahre Prime und danach Trash, so, sondern es gibt ja schon fließende Übergänge. Und NBA-Verträge, wenn sie jetzt maximal lang sind, wenn man sie von außen mal neue Spieler holt, sind es ja 4 Jahre, verlängert man sie selber, sind es 5. Das ist jetzt ja auch keine Ewigkeit. Und mir ist echt zuletzt kein Fall bekannt, wo ich sagen würde, da war so ein grotesker Altersunterschied zwischen dem Star, der schon da war und dem Star, der jetzt kommt, dass ich sage, das macht keinen Sinn. Von daher ist es natürlich wichtig, dass deine Spieler, deine Top-Spieler auf der Höhe des Schaffens sind oder so nah dran an ihrer besten Saison, sage ich mal, dass du natürlich das maximieren kannst, was du da hast. Aber nur weil jetzt zwei Leute irgendwie 5-6 Jahre auseinander sind, rein sportlich, wenn die normale Leistung bringen, da wird das dann oft auch ein bisschen übertrieben, glaube ich, dass dann halt wirklich die nicht im gleichen Zeitfenster sich bewegen, sagen wir mal so. So, und jetzt kleines Schmankerl für euch, denn André aus der Vergangenheit mit besserer Kamera und besserem Licht hat eine kleine Auszeit für euch.
Kommt kurz zusammen. Ich freue mich immer, wenn ich an der Stelle hier über Firmen sprechen kann, mit denen ich schon lange zusammengearbeitet habe, bevor sie sich Opt-Tier bei GutNext engagiert haben. Und Scalable Capital gehört dazu. Und ich möchte einmal kurz ein bisschen ausholen. Ich bin Arbeiterkind. Mein Vater war Elektriker hier bei einem großen Automobilhersteller in Wolfsburg. Meine Mutter war Hausfrau. Wenn es um Altersvorsorge ging, wenn wir überhaupt mal drüber gesprochen haben, hat mein Vater immer gesagt, Junge, das regelt die Firma. Und hat sie auch. Ich habe ja auch mal eine Ausbildung gemacht, da auf der anderen Seite vom Mittellandkanal. Und da hat es auch die Firma geregelt. Und habe da auch vertraut, das ist ja auch, gibt auch eine staatliche Rente und so. Aber viel zu spät habe ich dann gemerkt, auch als ich natürlich dann weg war, hier aus Wolfsburg und in der großen Welt und dann im Studium und dann auch damals bei Five und so gemerkt habe, vielleicht muss ich auch selber was machen. Und da bin ich leider viel zu spät auf den Trichter gekommen, selber auch zu investieren. Mache ich aber jetzt seit einigen Jahren auch über eben Scalable Capital. Und das ist einfach cool. Ich dachte auch mal, ich habe ja keine Ahnung davon, was weiß ich, welche Aktie ich da kaufen soll. Aber das brauche ich ja alles gar nicht. Ich mache da viel mit ETFs. Also das sind ja so, so Abbildungen zum Beispiel vom DAX, wo viele, viele Aktien drin sind, was irgendwie auch das Risiko streut. Und da habe ich einfach, sind wir mal ehrlich, da habe ich ein paar Stunden YouTube-Studium betrieben bei Finanztipp oder so. Und dann war ich da halbwegs im Thema. Und dann habe ich angefangen, jeden Monat da Geld reinzupacken. Und mittlerweile ist da auch nach einigen Jahren schon ein bisschen was zusammengekommen. Und diese erste Scheu, als ich die abgelegt habe, hat es auch Spaß gemacht. Und natürlich auch, weil das bei Scalable so einfach war. App runterladen, in wenigen Schritten hat man sein kostenloses Konto dann eröffnet. Man kann sich über die Basics informieren, auch auf der Landingpage übrigens, die ich euch verlinke. Und dann geht es ja ab einem Euro schon los. Und es ist auch jetzt nicht irgendwie eine kleine Hinterhofklitsche, die das macht. Da sind über 600.000 Menschen, die da mittlerweile investieren. Und es macht einfach Spaß. Aber auch weil ich bin jetzt kein Zocker, der irgendwie, heute kaufe ich die Aktie und morgen verkaufe ich das Ding wieder und so. Nein, ich investiere jeden Monat rein. Immer, dass es langsam, aber sicher nach vorne geht. Ich stresse mich damit nicht. Warum auch? Ich möchte ja später im Alter dann ein bisschen was dazu verdient haben. Und über die Jahre geht es eben auch ständig nach oben. Und mein Vater, um da auch mal zurückzukommen, das Einzige, was er damals so gemacht hat, war eben 20 Euro im Monat oder 20 Mark in die Toto-Lotto-Annahmestelle zu bringen und zu sagen, hey, da kommt der Sechser im Lotto. Habe ich ihm auch nie vorgeworfen, weil ich dachte, der kommt bestimmt irgendwann. Aber wenn man sich da ein bisschen beschäftigt mit der Mathematik, dann merkt man relativ schnell, ja, ist nicht ganz so wahrscheinlich. Von daher, vielleicht ist da was für euch. Klickt gerne mal durch auf der Landingpage. Ich kann es wirklich nur empfehlen.
Und zurück in der Gegenwart. Ja, kommen wir zur nächsten Frage von Patrick. Was kann Paddy Mills den Heat noch geben? In welcher Rolle könnte Coach Spoelstra ihn sehen? Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon gesehen zum Auftakt. Ich habe es auch schon in der Rapid Reaction angesprochen. Mit Paddy Mills holst du halt jemanden, der verbrieft, den Dreier trifft, auch in wichtigen Situationen, der weiß, was man braucht, um Meister zu werden. Einen absoluten Profi und einen Warrior, der einige Schlachten schon geschlagen hat in der NBA. Klingt das nicht wie ein Spieler, der zu dem Miami Heat passt? Ich würde sagen schon und sogar sehr. Von daher, jetzt hat er jetzt, glaube ich, 3 von 4 Dreiern getroffen, 3 von 5 Dreiern in seinem Debüt. Das ist, es war ein No-Brainer sicherlich für die Heat, ihn zu verpflichten und einfach auch eine tolle Entscheidung. Von daher, er ist eine Versicherung von der Bank, kann denen halt Dreier, bisschen Playmaking geben. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich eine Entscheidung, da kann man den Heat nur zu gratulieren. Nicht, dass der jetzt jedes Spiel 20 Punkte auflegt, war kein Fall, aber das ist jemand, der ihnen helfen wird, der von der Bank die Minuten gibt. Und wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel Kyle Lowry oder er, wen hätte man jetzt lieber? Ich hätte sicherlich lieber Paddy Mills, weil ich denke, bei Kyle Lowry, da ist einfach schon da ist die Karriere dann auch schon wirklich sehr, sehr im Herbst. Und bei Mills habe ich einfach mehr Hoffnung, dass der in den Situationen, wenn er gebraucht wird, da ist. Von daher, ja, gute Verpflichtung. Galpse fragt, siehst du die Chancen, dass Dennis Schröder bei den Nets endlich mal ein gesetzter Starter wird? Mit seiner Erfahrung gibt er einem Team im Aufbau alles, was es braucht. Er hat ein überragendes Passspiel, teilt den Ball immer im richtigen Moment und sein Dreier ist auch enorm gut geworden. Dennis Schröder hätte die letzten, wie lange ist er jetzt in der Liga? Sagen wir, die letzten 10 Jahre hätte er eigentlich jedes Jahr in einem Team starten können. So gut ist er natürlich. Allerdings ist immer die Frage, wie gut ist das Team? Ne? Und das will ich ihn gar nicht, das soll nicht despektierlich klingen, aber er hat natürlich die Skills als Starter, die hat er auch schon lange. Also das ist nicht so, dass das jetzt irgendwas Neues wäre. Also Dennis Schröder ist ja nicht erst seit gestern in der Liga. Wir wissen ja alle, was Dennis Schröder kann. Das weiß auch die NBA. Er hat Saisons gespielt, damals in Oklahoma City zum Beispiel, auf einem extrem hohen Niveau. In dem Jahr hätte er auch gut und gerne Sixth Man of the Year werden können. Er stand damals zum Beispiel mit SGA und mit Chris Paul auch in der Crunchtime auf dem Feld. Also das ist keine neue Entwicklung, dass Dennis Schröder Spiele machen kann, die überragend sind, dass er auch, selbst wenn der vielleicht einen Wurf nicht fällt, in der Mannschaft natürlich auch in Playoffs vielen Minuten helfen kann. Das hat er schon in Atlanta gezeigt, das hat er bei den Lakers gezeigt. Das ist nichts Neues. Also es hat sich auch nichts an dem Status von ihm geändert durch den Weltmeistertitel oder so. Vielleicht in den Augen von einigen Fans, die ihn dann auch noch kritisch gesehen haben über die Jahre. In der NBA, der hat seinen Status. Das ist ja kein junger Spieler. Das ist jemand, der etabliert ist, wo jeder hier drüben auch weiß, was er kann. Allerdings, das habe ich auch schon seit Jahren, sage ich das ja, die beste Rolle für ihn ist wahrscheinlich wirklich die von der Bank, als sechster Mann reinzukommen. Und wenn ich sage Instant Offense, meine ich nicht hier Lou Williams reinkommen und sagen, ich bin nur zum Werfen hier. Und jetzt, wenn bald meine Fingerspitzen irgendwie Leder berühren, muss das wieder weg. Sondern nein, der kann reinkommen, gibst ihm den Ball, der macht ihm den Spielaufbau, der hat den Speed immer noch, der hat die Cleverness, der hat auch jetzt den Wurf, der hat das Finish am Ring. Der kann die Offense mal offen halten, wenn vielleicht auch dann 2, 3 Starter halt sitzen. Den kannst du auch in der Crunchtime mit aufs Feld stellen. Das ist alles nichts Neues. Das wissen wir alles. Aber ich habe das ja auch schon über Jahre gefühlt, bestimmt schon 6, 7, 8, 9, 10 Mal gemacht. Wenn man durchdekliniert hat, 30 NBA-Teams, so, hier ist Dennis Schröder, da sind die 30 Aufbauspieler, die haben. Wo, sagen wir jetzt ganz klar, das ist ein schlechterer Starter. Also da müsste man eigentlich, wenn man einfach raufguckt, sagen, also wenn ihr Dennis Schröder haben könntet, müsstet ihr den Typen eigentlich auf die Bank setzen und entlassen. Oder halt, ne, da ist aber vielleicht ein schlechterer Spieler, aber der ist halt jung, der wird ausgebildet, das ist ein Team, was jetzt auch, ne, erstmal wieder sich Wiederaufbau auf die Fahnen geschrieben hat. Die brauchen jetzt auch keinen, sag ich mal, End-20er, Anfang 30er, der da jetzt reinkommt, einfach weil sie, ne, Spieler entwickeln. Und wenn man das mal gemacht hat, letzten Jahr, da kann man zu dem Punkt sagen, ja, also das ist halt, gibt's schwer, also gibt's eigentlich kleine Planstellen. Wenn ihr euch erinnert, ich habe damals bei Locker Room zur Trade Deadline mal gesagt, hey, die Lakers sollten sich Dennis Schröder holen, weil er da vollkommen gut reinpasst, bla bla. Und da hat das nicht zur Trade Deadline funktioniert, sondern dann halt später. Aber diese Landing Spots für ihn, die waren letzten Jahr immer begrenzt, weil er eben mit seinen Skills, die da sind, die jeder kennt, aber eben auch durch die Begebenheiten bei den verschiedenen Mannschaften einfach da nicht viele Jobs hatte, die er übernehmen konnte. Denn selbst wenn er der bessere Spieler war und da war jemand etabliert, sich mit einem 3-4-Jahres-Vertrag, den kannst du ja nicht einfach nach Hause schicken und sagen, so, tut mir leid, das Geld lässt aber hier, jetzt kommt nämlich Dennis, der macht das besser als du. Das muss man auch immer sehen. Jetzt ist er bei den Brooklyn Nets in einer Situation, wo Ben Simmons jetzt die Saison nicht mehr spielen kann, wegen dieser Nervengeschichte im Rücken. Das ist bitter für Ben Simmons, natürlich toll für Dennis Schröder, denn jetzt dürfte er starten. Also ich denke nicht, dass Dennis Smith Jr. ihm jetzt da den Rang abläuft. Und dann kann er jetzt natürlich noch letzten Saisonmonat zeigen, hey, das kann ich. Nicht, dass er das müsste, aber er kann natürlich auch jetzt den Netz zeigen. Und das ist vielleicht was man sagen muss. Ist eine Sache, wenn man einen Spieler scoutet und weiß, okay, der hat die Dreierquote, der hat die Moves, der hat dies, das, jenes. Und dann hast du den Spieler aber bei dir im Team, im Training, im Lockerroom. Da lernst du einen Spieler nochmal ganz anders kennen, weil du eben gerade bei Point Guard siehst, wie interagiert er mit seinen Kollegen, was hat er für eine Ansprache, stellt er denn Nachfragen bei den Coaches, ne? Durchschaut er, was wir eigentlich machen wollen, füllt er das Korsett, was wir spielerisch geben, dann nochmal mit Leben. da kannst du natürlich als Spieler dann nochmal Augen öffnen, die vielleicht vorher ein bisschen geschlossen waren. Und all die Chancen hat er natürlich jetzt. Allerdings ist halt die Frage, was macht eigentlich Brooklyn? Also, ne, haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Wo wollen die hin? Gibt es einen Weg aus dem Mittelmaß raus? Ist Dennis Teil der Planung nächstes Jahr? Also, sie haben ja jemanden abgegeben, mit denen dessen Vertrag ausgelaufen wäre. Ne, haben sie weggeschickt, per Trade. Dann wurde er rausgekauft. Dafür haben sie einen Spieler geholt, der nächstes Jahr Vertrag hat. Das ist Dennis. Das zeigt mir eigentlich nach wie vor, dass sie da mit ihm planen. Oder zumindest flexibel sein wollten und sagen, okay, wenn wir den holen, nächstes Jahr haben wir schon mal einen Point Guard, dann müssen wir uns darum nicht um den kümmern. Aber was da jetzt genau passiert im Sommer, ob die zum Schluss kommen, Mikal Bridges ist nicht unser Franchise-Player, wir traden den und fangen doch nochmal neu an. Ob die zum Schluss kommen, nein. Wir haben die Chance, irgendwo, weiß ich nicht, noch jemanden dazu zu holen, das werden wir abwarten müssen. Ne? Aber für Dennis ist es ehrlich gesagt auch, also zumindest sehe ich das so. Das kann er sicherlich anders sehen und jeder andere auch. Aber ich denke, für ihn ist es eigentlich im Stand seiner Karriere nicht unbedingt wichtig, dass er irgendwo startet. Es ist immer schön, wenn du startest, natürlich, keine Frage. Du hörst deinen Namen vorm Spiel, du stehst einfach auf dem Feld. Aber am Ende des Tages, glaube ich, wäre es mir jetzt in so einer Situation wichtiger zu sagen, hey, wie viele gute Jahre habe ich noch? Ich bin 30, ist glaube ich 30 geworden dieses Jahr. Ne? Ich habe noch 4, 5 gute Jahre. Ich habe Playoffs gespielt. Das wäre für mich, glaube ich, jetzt einfach das, außer natürlich, dass man auch Geld verdienen möchte, das Wichtigste. Und deshalb, wenn ich mir mit dem NBA-Zuständigen, der die Skripte schreibt, jede Saison mich hinsetzen könnte und ein paar Vorschläge machen könnte, würde ich sagen, hey, wäre es nicht toll, wenn Dennis Schröder der sechste Mann bei einem Team wäre, was um die Meisterschaft mitspielt und dann seine 25 Minuten da kriegt und in den Playoffs ein bisschen mehr, einfach weil er dann auch mit dem Starter auf der 1 zusammen aufs Feld steht. Warum kann Dennis Schröder nicht bei den Phoenix Suns spielen? Sowas. Das würde ich mir wünschen für seine Karriere. Aber so funktioniert die NBA natürlich nicht. Anthony Hadou fragt, Emmanuel Quickley, doch wertvoller als vom Big Apple vermutet. Also wahrscheinlich in dem Fall einfach von den New York Knicks. Ich weiß nicht, wie der Big Apple insgesamt da die Karriere gesehen hat bisher. Da müssen wir jetzt mal auf die Zahlen schauen. Denn Emmanuel Quickley, wisst ihr, wird Restricted Free Agent. Die Knicks haben sich entschieden, ihn zu traden. Wahrscheinlich, weil sie gesagt haben, okay, also wir haben Brunson. Er und Brunson sind sich ja schon so ein bisschen ähnlich. Zusammen können wir die schwer spielen lassen, von der Größe auch her. Wir traden ihn lieber. Und jetzt zusammen mit RJ Barrett für OJ Anunoby, der passt besser rein. So, und da hat man natürlich gesehen zum Anfang, glaube ich, die ersten Partien, oh, krank wieder abliefert, Emmanuel Quickley jetzt endlich, ne? Er hat diese Fesseln abgelegt und jetzt scoret er hier. So. Allerdings ist dann, wie oft bei solchen Geschichten, man muss dann mal das so ein bisschen auf Wiedervorlage legen und dann ein paar Wochen später nochmal drauf gucken, ob denn dieser erste Eindruck, der sich oft verfestigt. Ihr kennt das vielleicht vom Beginn der Saison, wenn Spieler zumindest der Saison einfach mega heiß von der Dreierlinie laufen und denkst, oh krass, guck dir den Spieler an. Auf einmal hier 40%. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, der sich entwickelt. Und dann speichert man das ab und vergisst es vielleicht. Und man denkt, ah, das ist ein geiler Shooter. Und dann guckt man ein paar Monate später drauf und denkt, ach krass, der trifft nur 32%. Ne? Weil einfach das vielleicht am Anfang eine heiße Phase war. Wenn wir auf die Zahlen jetzt schauen bei dem Emmanuel Quickley in New York, da haben wir gesehen, und das ist ungefähr die gleiche Anzahl von Spielen. Es sind 30 Spiele dieses Jahr in New York und 28 sind es jetzt in Toronto. Und dann sehen wir, in New York waren es 15 Punkte, 2,6 Rebounds, 2,5 Assists und eine Dreierquote von 39,5% und eine Zweierquote von 50,9%. Das war auch mit Abstand, also das war nicht das Höchste seiner Karriere, aber es war sehr, sehr gut, 50,9 in seinen 5 Jahren in der NBA. Bis zum Zeitpunkt hatte er zweimal hatte er unter 50% und dann war die letzten beiden Jahre 52, jetzt 50,9. Egal. Jedenfalls 15, 3 und 3. 40% von einem Dreier, 50% von zwei Bereich. Das war New York. Jetzt die Zahlen aus Toronto. Also 15 Punkte auf 17,5, Rebound 2,6 auf 4,7, Assist 2,5 auf 6,5, Dreierquote von 39,5 auf 41,6, Zweierquote von 50,9 auf 42,5 abgestürzt. Und jetzt denkt man natürlich, okay, also das mit der Zweierquote geschenkt, kann aber auch sein, ne, mit einer Saison zu einem Team gekommen, mein Gott, ne, probiert ein paar Sachen aus jetzt, Er nimmt auch so viele Zweier wie noch nie vorher in seiner Karriere. Alles okay. Dann muss man jetzt aber einmal ein bisschen genauer hingucken und sagen, aber wie viel spielt er eigentlich jetzt? Ich meine, er startet jetzt, vorher kam er von der Bank. Und da sieht man, er hat in New York 24 Minuten gespielt pro Spiel und in Toronto 33,1. Und jetzt werdet ihr euch mit Recht fragen, oh, gibt es da nicht vielleicht irgendeine Metrik, wo wir das vergleichen dann können, ob das denn, wenn man es vielleicht hochrechnet auf eine gewisse Minutenzahl, ob er jetzt mehr Punkte macht in Toronto als vorher in New York? Deswegen gibt es pro 36 Minuten. Pro 36 Minuten in New York. Ich sage immer erst New York und dann Toronto. In New York hat er in 36 Minuten 22,5 Punkte aufgelegt. In Toronto 19. Er hat 3,8 Rebounds in New York in dieser hochgerechneten Zeit aufgelegt. In Toronto sind es 5,1. Bei den Assists waren es 3,7. Jetzt sind es 7,1. Und die Wurfquoten sind natürlich gleich. Also man sieht schon, der Sprung, was die Rebounds und die Assists angeht, der ist real. Ne? Das liegt jetzt nicht nur an der vermehrten Spielzeit. Was das Scoring angeht, ist es ein bisschen anders. So, was man jetzt ablesen kann, ist, dass sich die Rolle natürlich bei ihm geändert hat. Man, er scored immer noch, das ist auch nicht ein riesiger Unterschied, ne? 22,5 zu 19, aber er scored immer noch. Ist aber nicht mehr diese Mikrowelle von der Bank, die reinkommt mit der mit dem Hauptaugenmerk, hey, nagel das Ding da oben bitte rein. Da verteile auch ein bisschen den Ball, aber wäre schon schön, wenn du vor allem ballern könntest. Sondern er ist jetzt viel mehr auch ein Rund, also viel breiter aufgestellt mit, auch gerade als Playmaker. Ne? Das ist ja, wenn du die Assist-Zahlen verdoppelst in der Zeit, das ist ja schon was anderes. Von daher, das hat sich ein bisschen verschoben, dass man auch für so eine Rolle auch eine gewisse Anpassungszeit braucht. Das würde ich jetzt auch mal so ein bisschen in die Ecke schieben, warum die Zweier-Prozentzahl so nach unten gegangen ist. Dass das eine Weile braucht, ist eigentlich auch klar. Offensivrating ist auch so, dass es vorher in New York besser war, 123, jetzt sind es 118. Andere Advanced Stats, PR war vorher besser als jetzt, 17 zu 15,7. Offensive Box Plus Minus war besser, Warp war besser. Ne, aber das sind Sachen, wie gesagt, da würde ich jetzt noch nicht großartig sagen wollen, ja gut, okay, also dann ist es ja wohl eher ein Fehler, den zu holen. Nee, das ist eine neue Rolle, da muss er erstmal rangucken, sich reingucken. Aber es ist auch jetzt nicht so, dass man jetzt sagen muss, ey, Quickly, guck dir mal an, ey, meine Fresse, die Knicks haben sich da über den Tisch ziehen lassen. Das war ja auch ein Trade, wie gesagt, ne, für jemand wie Ogunjobi, der ist jetzt verletzt. Hofft man, dass er jetzt schnell zurückkommt. Dass jetzt irgendwie man da jetzt einen Rohdiamanten verloren hat, würde ich nicht sagen. Ich denke, Emmanuel Quickly im Vergleich zu OG Anunoby, dann brauchen sie OG Anunoby im Fall eher und der hilft ihnen mehr als Emmanuel Quickly. Dennis Seifert fragt, wie sieht in 3 bis 4 Jahren die beste Version von Franz Wagner aus? Was glaubst du, wo liegt das Limit? Es ist immer schwer, natürlich da komplett vorauszusehen, wie ein Spieler sich entwickelt. Aber was wir bei Franz Wagner natürlich gerade sehen, habe ich gestern auch mit Dean drüber gesprochen. Ich glaube, irgendwer hatte ihn da per WhatsApp angeschrieben, irgendwie zum Thema Franz, weil er gestern ein Spiel hatte, wo es nicht so gut lief. Eben mit in New York haben sie ja wirklich derbe unter die Räder gekommen, ne? 74 zu 98. Plus minus von Franz war minus 25, hat 13 Punkte gemacht, 0 von 5 Dreier, 6 von 20 aus dem Feld. Also das war natürlich, also viel schlechter geht es wahrscheinlich dann auch nicht. Was man bei Franz aber dieses Jahr sieht, ist halt der Dreier. Ne? 29,9%, das ist nicht das, was er wahrscheinlich auch von sich selber erwartet. Ne? Also pro Spiel nimmt er 5 Dreier, das ist ein halber mehr als vergangenes Jahr. Vergangenes Jahr haben es aber 36,1%. Dieses Jahr sind es eben nur 29,9. Im Zweierbereich nimmt er mehr Würfe jetzt, aber er spielt auch eine halbe Minute mehr, also 9,5 auf 10,8 und da ging es von 54,4 auf 56%. Die normalen Statistiken ist alles ungefähr das gleiche, er scoret ein bisschen mehr, aber der Dreier ist halt, der ist wohl ein Problem. Wenn man sich mal die Splits sich anguckt, da kann man ja ganz auch gut sehen, ist vielleicht einfach nur ein schwacher Monat gewesen, keine Ahnung, weil er sich am Finger was getan hat oder so, dann sieht man, wenn man es mal vorliest, das ist schon sehr unkonstant. Also 4 Spiele im Oktober kann man vielleicht rausnehmen, 33,3%. Dann der November, 14 Partien, 30,8. Dezember, 14 Partien, 24,4. Januar 8 Spiele, 41,5, also sehr, sehr gut. Februar 12 Spiele, 29% und jetzt im März sind es nur 4, gerade dieses schlechte Spiel dabei, 16,7. Also sagt sehr up and down, das wäre auch eine Frage, die ich ihm sehr gerne stellen würde, hoffentlich dann in 2 Wochen, wenn wir da sind, oder fast 3 Wochen, wo das Problem ist, was er selber auch da sieht. Aber das ist natürlich, glaube ich, der eine Skill, wo wir drauf schauen müssen und sagen, okay, wenn sich das bei Franz Wagner halt verschiebt, also dass er da wirklich auf ein Level kommt, so 37-38%, dann, ich will sagen, dann ändert sich für ihn alles. Er ist ja ein etablierter Spieler mit klaren Skills, mit einem tollen Drive, mit einer guten Athletik, mit Playmaking, was besser geworden ist auch, mit besseren Entscheidungen. Also wenn ich mir vorstelle, ne, wir reden ja über einen 2,8 Meter Mann, sehr beweglich, der den Ball bringen kann, der auch mal vielleicht mal ein bisschen beasten kann im Post und so, der Playmaking bringt. Ich überlege gerade, was das so für Zahlen ich ihm denn, also ich sind mir die Frage, wie das auch mit Banchero, die Dynamik, aber ich sag mal, für mich gibt's keinen Grund, warum Franz Wagner nicht 25, 6 und 6 bringen sollte. Bei einer Dreierquote von 37%, sagen wir mal. Und das sind Zahlen natürlich von einem Abo-All-Star. Aber das habe ich auch schon öfter mal gesagt, da würde ich ihn sehen. Also Over-Under, All-Star-Nominierung würde ich sagen 3,5 und da würde ich overgehen. Aber der Dreier ist da sicherlich der Punkt, wo man am meisten drauf gucken muss und was dann seine Spielweise angeht. Ich denke nicht, dass er jemand sein wird, der so Luca-mäßig da, ne, den Ball nach vorne bringt und dann irgendwie heliozentrisch dann als Big Playmaker da jeden Angriff verantwortet. Aber dass er schon solche Ballbesitzer haben wird, auch viele von den Ballbesitzern haben wird, wo er aus dem Pick and Roll agiert, wo er so ähnlich eingesetzt wird. Aber auch da müssen wir sagen, ne, wenn wir jetzt ich kann direkt zu nächsten Fragen kommen, denn Basti fragt, was traust du den Orlando Magic dieses und die nächsten Jahre zu? Ich finde nämlich, um Titelfavorit im Osten zu werden, geht den Magic noch ein Elite-Spieler in der Offensive ab. Stimmst du mir dazu? Und wenn ja, welcher würde deiner Meinung nach zum Besten zu Franz und Paolo passen? Warum ich die Frage jetzt direkt dazu nehme, ist, was Hand in Hand geht mit Franz und dem Erfolg der Magic, ist die Situation auf Point Guard. Ich denke, da brauchen sie Stabilität. Am besten wäre, man kriegt auch noch einen Spieler, der besser ist, als was man jetzt gerade hat. Aber wer das sein kann, ist immer ein bisschen schwierig. Es ist einfach, Free Agency ist, sage ich immer wieder, ich sag's nicht gerne, aber ich sag's oft, Free Agency ist natürlich zum großen Teil einfach tot, weil Free Agency die guten Spieler verlängern vorzeitig ihre Verträge und kommen dann gar nicht da rein. Und dann, ja, wen kriegst du dann noch? Dann kriegst du die zweite Reihe oder die alternden Spieler, sowas wie James Harden jetzt. Und dann ist halt die Frage, also passt das bei dir rein gerade? Das ist ja wirklich dann so ein Fall. Bei James Harden passt der dann in die Timeline der Orlando Magic. Ich gucke einfach mal, ich suche mal kurz nebenbei hier die Point Guards raus, die jetzt im kommenden Sommer, nur um es mal zu illustrieren, wer da wirklich Free Agent wird. Da sind wir beim gerade angesprochenen James Harden zum Beispiel, Jrue Holiday hat eine Spieleroption, D'Angelo Russell hat eine Spieleroption, Russell Westbrook hat eine Spieleroption, da hast du Tyus Jones, Mike Conley hat gerade verlängert, der steht ja noch drin bei Hoopshypes, Spencer Dinwiddie, Markelle Fultz haben sie ja selber, Reggie Jackson hat eine Spieleroption, Kyle Lowry, Patrick Beverley, Chris Dunn, Dennis Smith Jr., José Alvarado, eine Teamoption, Aaron Holiday, also ihr merkt, da kommen wir schon an einen Punkt, wo das nicht unbedingt Spieler sind, wo man denkt, ja gut, die sind jetzt im Dunstkreis des All-Star-Games. Von daher, dann würden wir über den Trade sprechen, ne? Oder die Entwicklung der eigenen Spieler oder die Draft. Free Draften ist dieses Jahr nicht drin. Anthony Black haben sie ja gezogen. Ich glaube, der wird auch seinen Weg machen. Die Frage ist halt, ist der dann nächstes Jahr schon so weit, dass er starten kann oder so? Sie brauchen einen Point Guard, der den Laden zusammenhält. Die brauchen natürlich Richtung Dreierquote da einen gewissen Schritt nach vorne. Das ist aber auch keine fertige Mannschaft. Also das darf man immer nicht vergessen. Ne? Also wir reden hier über eine Truppe. Ich suche es gerade nochmal raus. die, also erstmal, die so wenig Dreier nimmt, also die nimmt die wenigsten Dreier der Liga. Und die, also dann sind dann Platz 30, Dreierquote sind dann Platz 25. Das ist natürlich heutzutage ein riesiges Handicap. So, dann ist Banchero 21, Wagner 22, Sachs 22, Vernon Carter Jr. 24, Cole Anthony 23, Gary Harris 29, Vertrag läuft aus, Fultz 25, Vertrag läuft aus, Anthony Black ist 20, Moritz Wagner ist der Opa, fast schon hier, also wenn wir jetzt mal Harris rausnehmen, mit 26. Ne, klar, Opa ist wirklich, natürlich Joe Ingles, aber ne, ihr merkt schon, das ist eine junge Truppe in der Rotation, ohne diesen wirklichen Point Guard, der vorweggehen kann und alle anderen mitnimmt. Ne, die meisten Assists dieses Jahr spielt Banchero, ne, mit 5,2, dann kommt Franz mit 3,9. Also einen Point Guard zu holen, das wäre verdammt wichtig. Würde Dennis Schröder, ich nehme auch mal eure Frage vorweg, würde Dennis Schröder hier gut reinpassen? Ja, bestimmt. Auch einer mit seinen Skills würde sehr gut hier reinpassen. Aber sowas brauchen sie. Sie brauchen keinen elitären Offensivspieler im Sinne von einem, der da hinkommt und mit 30 Punkte auflegt. Natürlich wäre es schön, wenn Shai Gilgeous-Alexander landen würde, aber darüber müssen wir nicht reden. Ne? Sondern du hast Banchero, du hast Wagner, wenn das jetzt dein Duo ist, dass du identifizierst als das, die beiden 20, 25 Punkte-Scorer. Du hast schon vielleicht auch einen Supporting Cast, wenn wir jetzt sagen mal so Anthony, Sachs, Carter, Black, Wagner. Die hast du alle mehr oder weniger identifiziert als Leute, die dann halt ne, die Rotation auspolstern. Das läuft ja auch in dem Fall ganz gut. Top. Du hast Veteranen, in dem Fall mit Ingles und mit Harris, aber wo ist dieser Point Guard, der das alles zusammenhält? Was ist der dir so Mike Conley-mäßig in Minnesota, nur vielleicht ein bisschen jünger? So einen brauchst du. Du brauchst keinen elitären Offensivspieler. Die ist gut, wenn du auch jemand hast, der vielleicht noch ein, zwei Dreierschützer zuholen kannst, ja. Aber ich glaube, auch da ein Point Guard, der vielleicht ein bisschen das Ganze zusammenhält, kann vielleicht noch für ein, zwei leichtere Würfe dann sorgen für viele Spieler und dann steigt die Quote vielleicht insgesamt auch an. Das brauchen sie. Lars Peter fragt, wie viele Trainingseinheiten haben die Teams eigentlich? Sind es meistens nur Shootarounds durch den großen Reisestress oder richtiges Teamtraining, wenn man zum Beispiel mehrere Heimspiele hat? Genau, also wenn sie zu Hause sind, über mehrere Wochen, dann kann man auch ein bisschen mehr trainieren. Sonst sind es viele Shootarounds, viele individuelle Arbeiten, aber eben auch so Walkthroughs, wo man sich einfach ein paar Sachen nochmal anschaut. Also wo man einfach, ich habe zum Beispiel bei den Clippers mal gesehen in Dallas, da waren die da, die waren aber auch nicht getaped. Also taped practice, gerade im College ist auch immer so, wenn man taped practice heißt, okay, heute geht's zur Sache und dann sagt man, heute kein Tape, dann wird dann so ein bisschen hin und her 5 gegen 0 rauf und runter gelaufen oder so ein bisschen im Halbfeld, ein bisschen das erklärt, so, das kennt ihr vielleicht auch selber von eurem Training. Aber ja, natürlich, die große Belastung von den Spielen und so ist halt nicht so, dass man jetzt 5 gegen 5 zwei Stunden rauf und runter rennt, so wie wir das vielleicht kennen. Ist ja in der Euroleague auch oft jetzt öfter dann schon so, dass Teams es auch nicht mehr so machen können wie sonst. Von daher, wie viele Trainingseinheiten, das ist schwer zu beziffern. Also 5 gegen 5 sicherlich extrem wenig. Allerdings, ne, jeden Tag wird ja daran gearbeitet, auch an den eigenen Skills. Ich habe es auch letztens im Fragenstream, glaube ich, erzählt. Ja, wenn man hier früh noch in der Arena ist, dann sieht man ja, 2-3 Stunden vorher sind dann schon Spieler am Arbeiten an ihren individuellen Skills mit Development Coaches. Dann kommen die nächste Welle Spieler. Das ist das Auswärtsteam, Heimteams machen das hier auch stellenweise dann, ne, also an Spieltagen manchmal relativ selten, aber je nachdem, wie dann die einzelnen Begehrlichkeiten sind, sonst würde man ja auch gar nicht fit bleiben im Endeffekt. Und blick mal, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr spielt eine Viertelstunde für ein NBA-Team, 15 Minuten Basketball mit Aufwärmen, ist aber auch nicht unbedingt genug, um auf dem Level zu sein. Also wenn man nochmal 25 Minuten spielen muss, dass man das durchhält. So, von daher, da wird schon viel gemacht hinter den Kulissen, was wir halt so nicht sehen und was wir vielleicht auch so nicht als Training wahrnehmen, weil das für uns eben, für unsere Augen und Ohren immer 5 gegen 5, 2 Stunden Vollgas sein muss. Matt Head fragt, wie weit hast du Caitlin Clark auf dem Schirm? In den USA hatte ja das Spiel, in dem sie den Punktrekord von Pistol Pete Maravich gebrochen hat, eine höhere Quote als das NBA-Debüt von Victor Wembanyama. Ja, aber vollkommen zu Recht. Ich meine, das NBA-Debüt von einem Rookie, den irgendwie dann doch auch irgendwie keiner kennt, das sollte schon auch weniger angeschaut werden als eine Partie, wo ein historischer Rekord gebrochen wird von einer Spielerin, die jetzt auch schon, ich glaube, drei Jahre am College ist und einfach schon für herausragende Highlights gesorgt hat. Ich habe Caitlin Clark auf dem Schirm. Ich habe das, also in der Regel teile ich Sachen, so Videos oder sowas, nicht bei Twitter oder so, glaube ich, wo diese Frage auch herkommt, sondern oder auf Facebook, sondern bei Instagram. Da ist, finde ich, es immer am angenehmsten und am leichtesten, irgendwie schnell mal was durchzuschieben in der Story oder so. Und da habe ich von Caitlin Clark auch schon ein paar Sachen. Letztes Jahr gab es ja auch dieses Rekordspiel, was halt die Zuschauer anging von Iowa. Caitlin Clark ist halt überragend. Ich meine, die führt die NCAA hier drüben bei den Punkten und bei den Assists an. Wie gesagt, sie hat den Rekord von Pistol Pete Maravich gebrochen. Es gibt die schöne Story, die ist auch hier zu lesen, weil das ihr Vater damals, es gab kein Mädchenteam, glaube ich, wo sie mitspielen konnte. So AAU-mäßig hat sie bei den Jungs mitgespielt, hat die auch frisch gemacht und dann haben sich Eltern beschwert, warum das Mädchen da mitspielt. Und die ist einfach jetzt hier ein absoluter Superstar. Die macht hier Werbung im Fernsehen auch. Gab es auch die Überlegung, bleibt sie noch ein Jahr im College? Mittlerweile können College-Spieler ja auch Geld bekommen für ihre Name and Likeness. Also die können quasi Werbung machen. Und würde sie dann nicht mehr Geld verdienen, als wenn sie in die WNBA geht, wo die Gehälter ja gedeckelt sind. Jetzt hat sie ja gesagt, sie geht in die Draft, was auch vollkommen, sich auch vollkommen nachvollziehbar ist. Sie kann sich ja genauso vermarkten in der NBA, WNBA wie in der NCAA. Und ja, sie hat den Rekord von Maravich da jetzt kassiert. Auch jetzt gestern auch noch einen anderen Rekord von irgendjemand anders. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und das ist auch überragend. Klar muss man auch da, ähnlich wie bei LeBron und bei Kareem sagen, Maravich durfte ja als Freshman nicht spielen. Aber das ist egal. Die Zahl hat sie kassiert. Und die ist eine unglaubliche Spielerin. Und die ist auch ein Household Name. Was wir momentan halt hier in den USA haben, ist, ich hatte vorhin noch hier Alabama gegen Arkansas an, College. Und ich muss sagen, ich habe das schon seit Jahren ja schon gesagt, aber es wird gefühlt immer schlimmer, dass man sich eigentlich kaum noch College-Spiele angucken kann, weil das wirklich, boah, das ist halt kein guter Basketball mehr, weil die Teams so also krass Fluktuationen haben in ihrer Belegschaft, sag ich mal. Nicht nur, dass jetzt die Superstars nur ein halbes Jahr da sind, dann hauen sie wieder ab, sondern auch durch das Transfer-Portal, also wo jetzt Spieler, früher konnten ja Spieler nicht ein College einfach von einem zum nächsten wechseln, dann mussten die halt ein Jahr aussetzen. Jetzt kann man das ja durchaus. Und das hat nochmal zu einer höheren Fluktuation geführt. Und das führt dann auch dazu, dass natürlich der Basketball und die Qualität darunter leidet. Und was hier auch ganz klar ist, es kommt zwar das NCAA Tournament und dann geht's wieder los. Jeder füllt sein Bracket aus und alle haben Spaß daran. Aber es gibt keine Household Names, wie es hier drüben heißt. Also man hat nicht unbedingt Spieler, die man jetzt schon zwei, drei Jahre verfolgt hat, die einfach einen geilen Job gemacht haben in den ersten paar Jahren, wo man weiß, da gibt's ein gewisses Narrativ, das ich verfolgen will. Das gibt's ja einfach jetzt nicht mehr also außer vielleicht auf sehr lokaler Ebene im College Basketball. Und deswegen ist so das Women's College Hoops ist einfach viel, viel präsenter jetzt gerade hier, weil es da ein paar Namen gibt von Spielerinnen, die jetzt sagt drei Jahren oder vier Jahren einfach für Furore sorgen, zum Beispiel Caitlin Clark. Und hier drüben momentan, wenn man so hört, was auch im Fernsehen erzählt wird, selbst bei Shows wie First Take und so, die freuen sich mehr auf die Women's Final Four als auf die Men's Final Four. Und das ist das erste Mal, dass es sowas überhaupt gab. Also von daher, da kann man wirklich von einer wirklich starken Entwicklung sprechen. Christian Orban fragt auch zu dem Thema, in gut einem Monat steht die Draft um eine gewisse Caitlin Clark an, genau. In gut zwei Monaten startet dann die 28. WNBA-Saison, in der einige Teams den Back-to-Back-Champions der Aces, also Las Vegas Aces, den erst zweiten Three-Peat der Liga-Historie streitig machen wollen. War der erste Three-Peat Houston? Ich glaube ja, ne? Wirst du die WNBA ab Mai verfolgen? Ich sag, wie es ist, ist bei mir einfach relativ schwer, weil im Mai dann natürlich Playoffs sind, da ist wahrscheinlich das die Zeit, wo es einfach am hektischsten ist. Ich finde manchmal auch, denke ich mal so, es ist auch unglücklich gewählt, dass die immer da anfangen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwer, weil die WNBA natürlich auch gucken muss, wie funktioniert das alles dann mit, weil viele Spieler natürlich auch im Ausland unterwegs sind und so. Von daher verstehe ich das schon, warum man dann auch den Mai dann so nimmt oft. Und im Juni anzufangen wäre dann vielleicht auch ein bisschen suboptimal, weil man sicherlich hofft, man fängt im Mai an, Teams spielen sich ein, dann im Juni ist ja nur noch NBA Finals, dann kann man auch dann immer noch sagen, NBA-mäßig, hey, guckt den Frauen zu, hier, Basketball ist nicht vorbei, Basketball geht weiter und dann channelt man die da rein und dann sieht man da auch schon guten Basketball. Aber auch wenn ich das immer so mit einem Auge, einem halben Auge, ganz ehrlich gesagt, mitverfolge, muss ich auch sagen, nach so einer Saison bin ich einfach auch ziemlich geschafft. Und das, was ich auch jedes Jahr wieder neu sage, Leute sagen, jetzt sind Finals, jetzt kannst du ja Urlaub machen. Nee, das ist ja das Ding. Also wenn die NBA vorbei ist, also die Aufmerksamkeit der Fans, das merke ich, also haben wir früher bei Five auch gemerkt, jetzt merke ich es auch mit Fragen und ne, auch Hörerzahlen und so. Das ist nicht so, dass bei den Finals das am höchsten ist und dann crasht es runter, sondern am Endeffekt, mittlerweile würde ich sagen, dass umso mehr Teams sich quasi verabschieden, so aus dem Rennen um den Titel, umso mehr sinkt auch das Interesse. Und es geht erst wieder los, wenn dann die Draft vor der Tür steht und dann Trades und Free Agency. Das sind die drei großen Themen. Da sind immer die Streams bei mir am vollsten, da werden die meisten Podcasts gehört. Und genau in die Zeit folgt dann natürlich, liegt dann natürlich auch dann die NBA, WNBA und dann kommt der Sommerurlaub. Und dann ist es ja auch schon fast wieder vorbei. Also von daher, mich wird immer sehr, sehr schwer, mich da richtig reinzugucken. Letztes Jahr habe ich schon von den Finals, glaube ich, 2 Spiele gesehen. Von daher, ich werde immer mit einem Auge drauf gucken, natürlich auch gerade auch jetzt auch wegen Caitlin Clark. Das ist ja das Ding, wenn man einen Spieler verfolgt oder sich Trainer oder Team, am meisten geht es ja um einen Spieler und in dem Fall eine Spielerin. Und man hat Interesse daran zu sehen, wie das bei dieser Person, um das jetzt mal neutral ausdrücken wollen, wie es da weitergeht. Dann guckt man da auch rein. Das Gleiche gilt ja zum Beispiel auch für die BBL zum Beispiel, wenn man da jetzt wissen möchte, ja, wie geht es bei Bennett Hund weiter, dann guckt man da ab und zu mal drauf. So, wenn man diese persönliche Beziehung jetzt nicht hat oder dieses Interesse an einer Person nicht hat, dann guckt man da oft nicht rein. Deswegen glaube ich, dass Caitlin Clark auch eine Menge bringen wird. Aber wie gesagt, bei mir ist es einfach eine Zeitfrage und einfach so auch eine Family-Sommerfrage. Aber ich werde sicherlich mehr reingucken und vor allem auch gucken, was Caitlin Clark da macht, weil ich auch gespannt bin, wie sehr sie dieses Spiel von ihr, hätte ich vielleicht auch mal sagen sollen, also sie spielt ja schon, also nicht so dieses Steph Curry-Ding im Sinne von, dass sie eine wahnsinnig kranke Handles hat und dann immer wie ein Dreier absetzt, Ball ist und wieder rumläuft, sondern sie macht ja schon viel mit Ball in der Hand und dribbelt nach vorne und haut das Ding rein. Ist eben auch der mehr Point Guard noch, als das Curry ist. Aber ja, ich bin gespannt, wie sich das übersetzen lässt dann in die WNBA. Lars Peter fragt, ist der Besitz einer Franchise, wie es LeBron anpeilt, eigentlich ein gutes Investment? Man liest immer nur von horrenden Gehaltszahlen, Capspace und zum Teil Luxussteuern bei teuren Teams, spülen Zuschauereinnahmen, Trikots und Merchandising und TV-Verträge deutlich mehr ein. Ja, also wenn jemand von horrenden Gehaltszahlungen spricht und sagt, das ist alles viel zu hoch und das macht die Liga kaputt, dann muss man sagen, sorry, dann hast du einfach auch nicht verstanden, wie das Finanzsystem der NBA funktioniert. Denn das Salary Cap wird ja berechnet, indem man sagt, okay, wir nehmen das Geld, was die NBA verdient mit Basketball, und dann teilen wir das durch 2. Die eine Hälfte kriegen die Teams und die andere Hälfte kriegen die Spieler. So. Und diese Hälfte von den Spielern wird durch 30 geteilt und das ist dann halt Salary Cap pro Team. So. Also sprich, die Spieler kriegen ja nicht das Geld, was sie verdienen. Also in dem Sinne, was sie verdienen. Sondern das, also von daher kann man nicht sagen, die kriegen zu viel. Was den Wert der Franchise angeht, ja, natürlich, das ist, also wenn jemand wie, wenn jemand wie LeBron da rein möchte, der ist ja nicht doof. Also der macht das, klar kann man sagen, der macht es wahrscheinlich einfach nur, um irgendwie dann so sein Fantasy-Team in Real aufzubauen. Okay, das kann man ja argumentieren, aber nein, er ist schon ein guter Businessman und die ganzen Leute, die diese Franchise haben, sind natürlich auch alles Geschäft, sonst hätten sie nicht das Geld, was sie dafür brauchen. Und am Ende des Tages ist es so, dass das die Preise für diese Franchises, so die Werte von krank explodiert sind. Ich habe gerade mal die Zahlen rausgesucht bei Sportico.com. Also momentan wird der mittlere Wert, jetzt weiß ich nicht, ob das, ich gucke bei Forbes nochmal kurz. Aber Forbes ist sogar noch besser, Forbes sind auch die Produzentzahlen hinter. Also Sportico sagt, Mittel würden die sagen, dass eine Franchise in der NBA mittlerweile 4 Milliarden Dollar wert ist. Kann man sagen, ja, das ist vielleicht bisschen hoch angesetzt. Ne, die setzen auch die Warriors bei 8 Milliarden an als Wert. Da kommt natürlich dann, ist natürlich nicht nur das Team mit gemeint, sondern auch ne, generell auch die Arena und so. Ich glaube, die gehört denen ja. Gehört die denen? Ich weiß nicht. Also ja, ich glaube schon, aber das muss man natürlich mal alles mit einberechnen. Aber bei Forbes, das habe ich gerade mal rausgesucht, da stand auch drin, dass, genau, also die Warriors, die werden von Forbes als wertvollstes Team bei 7,7 Milliarden Dollar als Wert genannt. Und das ist 10%iger Anstieg aus dem vergangenen Jahr. Und sie haben 765 Millionen an, steht hier, ja, in Revenue, also in Einnahmen geholt. Das sind 48% mehr als jedes andere Team. Also 7,7 Milliarden sind sie wert, die Knicks sind 6,6 Milliarden wert, die Lakers 6,4 Milliarden. Sonst ist kein Team über 6 Milliarden wert. Die Suns wurden ja dafür 4 Milliarden von Matt und Justin Ispia vergangenes Jahr gekauft. Jordan hat die Hornets für 3 Milliarden verkauft. Und bei Jordan, der hat dann damals richtig Asche da mitgemacht, ne, obwohl er auch nicht komplett hundertprozentig der Eigner war. Von daher, das ist schon wirklich eine krasse ja, Rendite, die man da jetzt bekommen hat. Von daher, ja, wenn du die Gelegenheit hast, dich da einzukaufen, mach das ruhig. Ich glaube, es ist besser als jede Aktie, ehrlich gesagt. Obwohl hier momentan gerade das alles so weit nach oben geschossen ist. Vielleicht kommt da auch, vielleicht geht da auch ziemlich viel runter. Uli Hebel fragt, schöne Grüße. Abseits der Sockengeschichte, wie siehst du mit etwas Abstand die Karriere von Andre Miller, war an seinem persönlichen Limit, wie erinnerst du dich an ihn? Ja, Andre Miller war natürlich ein Point Guard, den ich als Spieler einfach echt gemocht habe. Deswegen habe ich ihn damals ja auch unbedingt interviewen wollen in Indianapolis. Deswegen gibt's auch die Sockengeschichte und die Oh, that just happened again Geschichte. Der war natürlich am Limit im Sinne von, dass er einfach keinen Dreier getroffen hat. So, ne? Und das war dann, auf einem gewissen Punkt ging es dann nicht weiter. Also er war ein Point Guard der ganz alten Schule, sag ich mal, kein Wurf, aber halt ein absoluter Basketballcomputer, der immer wusste, was auf dem Feld passiert, die Bälle verteilt hat. Da war der schon gut unterwegs. Aber viel mehr war da dann nicht drin. Deswegen ja, ging es ein bisschen Punkt mit ihm und dann ging es leider halt einfach nicht weiter. Aber ich fand ihn überragend. Hat auch dann oft so im Break, hat auch so ein bisschen im Break gearbeitet, viel so halb Mittelstandswürfe, auch ein bisschen Post-Ups. Ich fand den immer nice und ein guter Typ. Tony Horn fragt, angenommen es stünde ein All-Time 2-gegen-2 Turnier an, sämtliche Spieler aller Epochen können sich zusammentun, das einzig reale Duo im Feld wären Kobe und Shaq, beide auf ihrem besten Level. Gibt es ein Duo, was die beiden bis 21 Make-It-Take-It schlagen könnte? Ich habe lange überlegt, als ich die Frage von auf rausgeschrieben habe, ja, gibt es. Wenn Jordan und Duncan zusammengespielt hätten, also ich ging hier nicht darum, dass das Teammates sein mussten, die hätten sicherlich eine tolle Chance gegen die, weil ich denke, dass Shaq, man kann nicht mehr fragen, jetzt welchen Shaq nimmt man jetzt da, aber wenn wir von ausgehen, spielen viel Pick and Roll. Kobe, kann man sagen, ist ein besserer Dreierwerfer, Schütze als Jordan. Aber auch jetzt nicht so überragend. Das wäre schon ein Spiel, das würde ich sagen, das ist ziemlich 50-50. Auch weil natürlich Duncan dann noch ein bisschen mehr Range hat. Man nicht davon ausgehen kann, dass Shaq ihn jetzt jedes Mal dominiert. Das wäre schon ein Duo, wo ich sagen würde, da würde ich sagen, da gibt es sicherlich, da müssen wir mal schauen, wie das ausgeht. Ansonsten ist es aber ehrlich gesagt natürlich auch ziemlich schwer, da jetzt ein Duo zu finden, was mit Kobe und Shaq so wirklich dann hundertprozentig aufnehmen kann. Das war ja auch ein großer Grund, warum es so schade war, dass es nicht länger funktioniert hat. Curry oder sowas jetzt mit irgendjemandem wie Olajuwon oder so. Man muss sagen, bei Shaq, wahrscheinlich würde man dann den Lakers Shaq nehmen. In seiner besten Zeit wahrscheinlich so 2000, würde ich sagen, ne? 2000, 2001. Obwohl, da geht es ja auch schon ab, dass er da ein bisschen so sich sehr gehen lässt. Und vielleicht dann noch Olajuwon in seiner kompletten Prime, aber der war einfach auch ein bisschen zu dünn wahrscheinlich, um Shaq dann zu halten. Aber ja, ich wäre wahrscheinlich bei Duncan und Jordan. Also gerade die beiden Gegenspieler, die beiden ja einfach auch haben. Thorsten fragt, glaubst du, dass Experten in Anführungszeichen wie Arenas oder Shaquille O'Neal überhaupt noch NBA gucken, wirkt oft nicht so, oder denkst du, dass das Teil des Geschäftsmodells ist, der beiden so lost zu wirken? Also bei Arenas habe ich ja letztens das Video gemacht über seinen Rant da in Richtung Europäer. Also Arenas ist ja einfach, der will ja sicherlich irgendwo dahin, so würde ich zumindest das Ganze einschätzen, der will dahin, dass er halt ein Talking Head wird, gut bezahlter Talking Head auf hohem Niveau, also hohem bezahlten Niveau und will einfach krass sein und hört sich dann, glaube ich, auch gerne auch selber so ein paar Thesen raushauen, die einfach hinsichtlich von gut und böse sind. Wenn man seine Karriere verfolgt hat und auch weiß, was damals los war da in der Kabine bei den Wizards am Ende mit den Knarren, dann weiß man ja auch so ganz alles hundertprozentig richtig, läuft bei ihm ja auch nicht da im Kopf. Von daher, das wundert mich jetzt nicht, dass der da versucht, wirklich ne, sich da zu etablieren. Ich denke schon, dass der NBA guckt, aber viel redet er auch gar nicht über die NBA jetzt. Er redet ja viel über die guten alten Zeiten und irgendwelche so Halb-Conspiracy-Theories haut er heraus und so. Also es ist ein bisschen bedenklich einfach. Shaq ist natürlich auf einem anderen Niveau. Shaq ist im Fernsehen. Shaq natürlich guckt auch viel NBA, weil die gucken das ja da auch. Die sitzen ja dann immer auch zusammen an dem Abend. Shaq ist halt jemand, der, finde ich, ich will nicht sagen, so ewig gestrig ist in vielerlei Hinsicht, aber manchmal merkt man halt schon, okay, da fehlt ein bisschen was so an, ich meine, mit Analytics so arbeitet er halt nicht. Das ist halt so ein bisschen der hier in USA wahrscheinlich muss man sagen, so ein bisschen der Onkel, der dann auch zum Grillen kommt und man guckt dann irgendwie Basketball und erzählt dir, wie es früher war. Das finde ich auch okay. Und ich finde, manchmal hat er auch recht. Manchmal ist es so, dass ne, gerade diese, ich würde es so Macho-Sprüche nennen, die haben schon manchmal was für sich. Ja, und das solche Sachen gehen so ein bisschen in der Sachen heute ab. Also gerade was so eine Post angeht etc. und generell auch ein bisschen Härte gegen sich und gegen andere. Da finde ich, hat er schon recht. Aber natürlich gibt es da ein bisschen Punkt, wo er dann sich immer sicherlich nicht mit weiterbildet, aber das ist auch okay. Ne? Es soll ja auch nicht so sein, dass da drei Zach Lowe sitzen und dann philosophieren über was weiß ich, über Scram-Switches oder was auch immer, sondern ne, das geht ja bei dem ganzen Format ja auch darum, dass man unterhalten wird. Und das macht er sehr, sehr gut. Und es ist auch jetzt nicht so, dass das alles nur Blödsinn ist, was der erzählt. Von daher, man muss da immer auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Mein Lieblingsmove auf dem Freiplatz, wenn man einen Korb braucht, fragt, who is your daddy? Auf jeden Fall kein Dreier, sondern dann Freiplatz, wenn ich sage, dann spielt man wahrscheinlich auch nicht 5 gegen 5. Heißt dann auf jeden Fall, ne, Flügel im Ball haben, bisschen Jabstabben, dann Dribbling und dann aber Hintern raus. Ich meine, ich kann das, ich bin 1,97, aber wenn ihr halbwegs ein Spiel habt, wo ihr jetzt sagt, ihr seid jetzt nicht unbedingt körperlich unterlegen, nehmt den an Zonen ran, nehmt den rein, ein, zwei Fakes und dann einfach abspringen und rein damit. Das, also, es sei denn, er ist super lame, der Typ, und einfach zum Korb gehen. Aber in der Regel, wenn ich Korb brauche, Hintern raus, zum Korb reinbringen und dann hoch damit. Und Matula fragt, welches sind deine drei Highlight-Games, die ihr bei den Gut Next Trips live miterleben durftet und würdest du gern nochmal Finals live vor Ort erleben? Oder hält sich der journalistische Mehrwert vor Ort zu sein für deine Arbeit in Grenzen? Bestes Spiel, was wir gesehen haben vor Ort bei den Trips war damals Oklahoma City gegen Golden State in Oklahoma City, wo Steph Curry da diese 11-Dreier trifft, 10-Dreier und den einen vom Logo am Ende in der Overtime. Zweites Spiel war, glaube ich, damals San Antonio zu Hause gegen Cleveland. Cleveland noch mit Kyrie und mit LeBron, wo Kyrie 61 macht in der Overtime. Drittbeste, bisschen schwierig, wird eigentlich ganz einer aus Dallas nennen. Vielleicht das Ding, wo Dirk seinen 30.000. Punkt gemacht hat, einfach weil es so ein bedeutendes Spiel war. Das würde ich vielleicht sagen, ja. Aber für den vergesse ich irgendeins, was auch gut war. Wir machen es ja auch schon ein paar Jahre. Finals Live vor Ort, ja, ich würde sehr gerne Finals Live vor Ort machen. Ich hätte auch unglaublich gerne mal Finals Live von vor Ort kommentiert. Das war dann leider nie möglich. Das vor Ort das zu machen, grenzt, also es hält sich auch in Grenzen der journalistische Mehrwert. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich in der Halle ist, Sachen erlebt, Leuten Fragen stellen kann, das hat natürlich schon ein bisschen was für sich. Auf der anderen Seite kriegt man auch relativ wenig extra Infos so. Und das Problem ist, wenn man es in der Halle sieht, das Spiel, hat man es oft nicht so parat wie im Fernsehen. Deswegen muss man es eigentlich immer noch danach nochmal auf den League Pass gucken. Für mich ist einfach ein Riesenproblem, was die Finals angeht, so gerne ich rüberkommen würde. Und Dean hat wieder gefragt, ey, machen wir mal wieder Finals zusammen? Und ich so, ja, würde ich schon gerne. Aber also wenn ich Finals kommentieren kann, dann ist es natürlich immer so, dass ich das Geld nicht bekomme, was ich bekomme, wenn ich Finals kommentiere. Und dann natürlich für diese, wenn man an beide Orte halt auch fliegt und dann eben auch, ist ja nicht mehr 2-3-2, sondern 2-2-1-1-1. Also über die Jahre war es dann so, als ich noch das gemacht habe, da hingeflogen bin und so, wenn man überlegt, ist immer die Frage, wo das stattfindet. Aber sagen wir mal, für einen Flug, wenn du jetzt nicht, wie Andy Meyer, schöne Grüße, über 5 Gabelflüge nehmen willst, hin, Flug, sagen wir mal, bist du bei, sagen wir mal, 700 Euro. nur jetzt rüber. Dann hin und her. Also du brauchst von Spiel 2 zu 3, 4 zu 5, 5 zu 6, 6 zu 7. Sagen wir, du brauchst 4 Flüge. Und ist ja immer hin und zurück. Also 4 Flüge insgesamt. Sagen wir bei 1000 Euro. So, dann brauchst du Hotels überall. Sagen wir, es sind 10 Nächte einfach nur nochmal. Sagen wir, naja, das sind 14 Nächte. Sagen wir, es sind 1200 Euro. Dann musst du noch was essen. Dann musst du noch auf den Flughafen kommen. Vielleicht brauchst du einen Mietwagen. Also sagen wir so 4.000, 5.000 Euro brauchst du eigentlich immer dafür. Wenn du es nicht super billig machen willst, und das kannst du ja eigentlich auch nicht, weil du musst ja auch viel arbeiten. Also von daher, das für mich, wenn ich das rechne, was mir entgeht und dann, was Geld, was ich nicht bekomme, das Geld, was ich ausgeben muss. Und am Ende ist es ja auch jetzt nicht so, dass ich da jetzt super viel Einnahmen habe, deswegen extra. Sondern es ist dann einfach nur so schön, dass ich das machen kann. Da lohnt sich das dann einfach nicht mehr. So gern ich das machen würde. Und heute hätte man eine andere Möglichkeit nochmal, jetzt noch Leute mitzunehmen. Was ich mit Sachen behind the scenes und so. Von daher, ja, ist ein bisschen schade, dass es nicht mehr drin ist, aber auch familiär ist natürlich auch schwierig, wenn ich die 3 Trips immer hier drüber mache mit euch und dann würde ich nochmal 2-3 Wochen weg sein zu Finals, das geht jetzt auch einfach nicht mehr. Aber vor allem ist es halt finanziell, das ist halt dann schwer darstellbar. In diesem Sinne, euch vielen, vielen Dank. Ich muss euch drüber auch in die Halle, weil jetzt läuft nämlich hier gleich auch die Bulls gegen die Clippers. Danke, dass ihr dabei wart für diese Woche. Jetzt sehen wir es noch schnell. Abo-Store. Wir haben jetzt über 4.100 Abos. Vielen, vielen Dank für diesen wirklichen Run nochmal auf die letzten Meter. Sonntagabend, 23:59 da machen wir den Abos-Shop zu. Danach gibt's keine Abos mehr. Erst wieder dann im neuen Jahr. Wenn ihr auch dabei sein wollt, gutnextmag.de/shop. Und in der nächsten Woche gehen dann auch die Kobe-Ausgaben auf die Reise zu euch. Darauf könnt ihr euch freuen. In diesem Sinne, euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Chance.